Also herzlich willkommen zum Gottesdienst, heute auf der Tannenhöhe. Schön, dass wir bei diesem strahlend schönen Wintermorgen hier miteinander Gottesdienst feiern dürfen. Und wir begrüßen ganz herzlich das Ehepaar Manns. Die haben heute Morgen schon eine weitere Strecke zurückgelegt, nämlich aus Rotfelden bei Nagold, also aus dem Nordschwarzwald, um heute mit uns den Gottesdienst zu feiern. Vielen Dank, Herr Pfarrer Manns, dass Sie das heute Morgen tun. Wir freuen uns einfach auch über die langjährige Freundschaft, die zwischen dem Mutterhaus Eidlingen und dem Ehepaar Manns besteht. Und jetzt würde ich einfach schon Ihnen den Platz freimachen, Herr Pfarrer Manns.
Seht auf und erhebt eure Häupter, darum, dass sich eure Erlösung naht. Worte vor 2000 Jahren von Jesus gesprochen und bis heute aktuell, ja, man könnte sagen, aktueller denn je. Die Sehnsucht nach dieser Erlösung ist da und sie wird auch heute im Gottesdienst zur Sprache kommen. Mit diesen Worten möchte ich Sie alle in diesem Gottesdienst herzlich grüßen. Auch wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen, haben diesen Weg gerne auf uns genommen. Manchmal kriegt man nach ein paar Wochen schon Entzugserscheinungen. Im Juli durften wir eine Woche hier sein und es war eine schöne und erlebnisreiche Zeit. Und ich freue mich immer wieder, wenn wir hier auch unseren Dienst tun können. Wir feiern diesen Gottesdienst im zweiten Advent im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich möchte Sie bitten, dass Sie das grüne Buch zur Hand nehmen und bei der Nummer 140 aufschlagen. Dort kommt dieses schöne Lied, O du mein Trost und süßes Hoffen. Nach dieser wunderbaren Melodie von Johann Wolfgang Franck. Diese Melodie hat Johann Sebastian Bach so gefallen, dass er sie aufgenommen hat in sein Schemelli-Liederbuch, wenn jemand damit was anfangen kann. Und dort ist mir auch dann dieser Text zum ersten Mal begegnet. Er ist zwar erst nach der Lebenszeit von Johann Sebastian Bach entstanden, aber ein wunderschöner Text zu einer wunderschönen Melodie und damit wollen wir an diesem zweiten Adventssonntag beginnen.
Thank you.
Und jetzt beten wir miteinander mit Worten aus Psalm 24, die ich Ihnen jetzt lesen werde. Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner, denn er hat ihn gegründet über den Meeren und befestigt über den Strömen. Wer darf auf den Berg des Herrn steigen? Und wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? Wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz, wer seine Seele nicht auf Trug richtet und nicht falsch schwört, der wird Segen empfangen von dem Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Dies ist das Geschlecht derer, die nach ihm fragen, die dein Angesicht suchen. Das ist Jakob. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, und hebt euch, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, der Starke und Mächtige, der Herr, der Held im Streit. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, ja, hebt eure Häupter, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist denn dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Heerscharen. Er ist der König der Herrlichkeit. Wir beten miteinander weiter. Herr Jesus, wie gut haben wir es, dass wir zu dir gehören dürfen, dem Herrn der Herrlichkeit. Du bist zu uns gekommen, du hast die Herrlichkeit beim Vater nicht für größer erachtet als unser Leid. Danke, dass deine große Liebe dich zu uns getrieben hat und dass du auch heute in unserer Mitte bist, dass du der Grund unserer Anbetung und Freude bist. Und wir möchten dich jetzt so bitten, dass du auch deine Herrlichkeit auf uns senkst. Und wir beten jetzt noch weiter in der Stille. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen. Als Schriftlesung lese ich Ihnen die ersten 7 Verse aus Offenbarung Kapitel 2. Dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe: Da sagt der, die 7 Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der 7 goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Bemühung und dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht, und hast sie als Lügner erkannt. Und du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Hausharren. Und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Und jetzt singen wir miteinander aus dem roten Liederbuch, aus dem Kirchengesangbuch, die Nummer 5, die Verse 1 bis 4. O Heiland, reiß die Himmel auf. Lied Nummer 5, Verse 1 bis 4.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Schön, dass Sie weitersingen wollten. Sie kommen gleich wieder dazu. Die Predigt hat nämlich zwei Teile und dazwischen singen wir nun tatsächlich die weiteren Strophen. Ja, wer so ein klein wenig an den Rand der Strophen geschaut hat, der hat entdeckt, dass die ersten drei Strophen auf Worte des Propheten Jesaja zurückgehen. Unter anderem in der ersten Strophe, Jesaja 64, Vers 1, und dieser Vers ist auch Teil des Predigttextes, der für den heutigen zweiten Advent in den allermeisten deutschsprachigen evangelischen Kirchengemeinden gepredigt wird. Ich lese den Abschnitt ab Kapitel 63, Vers 15 bis 64, zunächst Vers 2. So schau nun vom Himmel und sieh herab von deiner heiligen, herrlichen Wohnung. Wo ist nun dein Eifer und deine Macht? Deine große, herzliche Barmherzigkeit hält sich hart gegen mich. Bist du doch unser Vater? Denn Abraham weiß nichts von uns und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser, das ist von alters her dein Name. Warum lässt du uns, Herr, abirren von deinen Wegen und unser Herz verstocken, dass wir dich nicht fürchten? Kehre zurück um deiner Knechte willen, um der Stämme willen, die dein Erbe sind. Kurze Zeit haben sie dein heiliges Volk vertrieben. Unsere Widersacher haben dein Heiligtum zertreten. Wir sind geworden wie solche, über die du niemals herrschtest, wie Leute, über die dein Name nie genannt wurde. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen. wie Feuer Reisig entzündet und wie Feuer Wasser sieden macht, dass dein Name kund würde unter deinen Feinden und die Völker vor dir zittern müssten, wenn du Furchtbares tust, das wir nicht erwarten. Und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen. Herr, segne dein Wort an unser aller Herzen. Amen. Advent. Es wäre jetzt schön, ins Gespräch zu kommen, was wir mit diesem Wort alles verbinden und was für jeden von uns die Adventszeit im Grunde genommen bedeutet. Ich sage mal, was sie nicht bedeutet. Und doch ist sie in vielen Aussagen über diese Zeit ganz präsent. Die Adventszeit ist keine Vorweihnachtszeit. Zumindest nicht in dem Sinne, wie sie von vielen verstanden wird. Ich möchte es an einem Beispiel deutlich machen, wo wir dann, glaube ich, auch unmittelbar Zugang haben. Wir alle kennen Vorurteile. Vorurteile, die wir gegenüber Personen, gegenüber Umständen, gegenüber Sachen und weiß nicht was alles hegen. Oft genug sind diese Vorurteile keine Vorurteile mehr, sondern Endurteile. Ein Vorurteil ist zunächst einmal wie einen Pfosten, den man einschlägt, dass man eine grobe Orientierung hat und dann sieht man weiter, ist man auf der richtigen Spur oder muss man korrigieren. Alle Menschen, die vor ein Gericht gezogen werden, sind in irgendeiner Weise zunächst einmal beschuldigt. Es ist noch gar nicht klar, ob sie wirklich schuldig sind. Es könnte sich im Rahmen eines Prozesses auch herausstellen, dass die Menschen mit einer Tat überhaupt nicht in Verbindung stehen. Aber um an den Punkt zu kommen, muss man zunächst einmal ein Vorurteil treffen und so tun, als wären sie schuldig, damit sie vor Gericht gestellt werden. Wenn ein Urteil korrigiert wird, ist ein Vorurteil dann auch erledigt. Zurück zur Adventszeit. Die Adventszeit ist keine Vorweihnachtszeit. Weil an Weihnachten etwas ganz Neues eingetreten ist, was im Advent zwar erwartet wurde, aber doch nicht so. Sie alle kennen die Irritationen, die vor 2000 Jahren entstanden sind, als der Messias auf eine ganz andere Art und Weise in diese Welt gekommen ist, wie es die Menschen erwartet haben. Sie haben ja diese dreifache Messias-Erwartung in den letzten Jahrhunderten vor der Geburt Jesu gehabt, nämlich dass der Messias kommt als König, dass er kommt als Prophet. Und wer weiß noch das Dritte? Als Priester. König, Priester und Prophet. Das waren diese drei Erwartungen, die man an den Messias gestellt hat. Und kein Mensch kam auf den Gedanken, dass Gott seinen Sohn als kleines Baby in diese Welt schickt. Das hat selbst den König Herodes damals irritiert, der mit dieser Botschaft nichts anzufangen wusste und so in Panik geriet, dass er schließlich alles kurz und klein gehauen hat, was er an Kindschaft eines neuen Königs vermutet hat. Das war etwas unerhört Neues, was man vorher noch nie wahrgenommen hat und was auch nicht in den Köpfen der Menschen war. Was ist die Adventszeit aber dann, wenn sie nicht in diesem Sinne, wie wir es eigentlich gesagt bekommen, Vorweihnachtszeit ist. Also es hat nichts mit Kerzenduft und mit Tannenreis und mit Plätzchen, Gebäckduft durchs ganze Haus zu tun, sondern die Adventszeit ist eigentlich eine Fastenzeit. Wer gelegentlich auch in eine evangelische Kirche kommt, jetzt in dieser Adventszeit, der sieht dort, dass die Altar- und Kanzel behänge diese Tücher in violetter Farbe gehalten sind. Es ist die gleiche Farbe, die wir auch in der Passionszeit kennen. Und bei der Passionszeit ist es ganz klar, es ist die Vorbereitungszeit auf den Karfreitag und dann auch auf Ostern. Und diese Vorbereitungszeit in der Passion, sie dauert 40 Tage. Auch das ist wahrscheinlich allgemein bekannt. Und wenn Sie jetzt von Ostern aus rückwärts zählen, 40 Tage, und dabei nicht vergessen, die Sonntage sind in der Fastenzeit immer ausgenommen. Sie waren noch nie Teil der Fastenzeit. Das geht zurück auf ein Wort Jesu, der hat einen coolen Spruch getan und hat nämlich gesagt, oder besser gefragt, ironisch gefragt, wie können die Festgäste fasten, wenn der Bräutigam unter ihnen ist? Deshalb ist der Sonntag immer ausgenommen. Und wenn Sie dann von Ostern zurückrechnen, 40 Tage die Sonntage ausnehmen, dann kommen Sie auf den Aschermittwoch. Und da beginnt ja die Fastenzeit, zumindest nach der Lesart der alten Kirche. Wenn wir jetzt von Weihnachten 40 Tage zurückrechnen und dann ebenfalls die Sonntage auslassen, dann kommen wir auf den 11. November, auf den St. Martinstag. Dort beginnt für viele Leute in unserem Land allerdings eine ganz andere Zeit, die mit Fasten nichts zu tun hat, sondern eher dem Fasten entrinnen will und es mit einer furchtbaren Aktivität, die in eine komplett falsche Richtung geht, einfach zudrückt. Wir können dieses Problem nicht lösen. Aber wir können die Adventszeit nun wirklich als eine Fastenzeit, als eine Bußzeit, als eine Vorbereitungszeit auf Weihnachten sehen. Deshalb sind diese Texte jetzt am vergangenen Sonntag aus dem Propheten Jeremia und am heutigen Sonntag aus dem Propheten Jesaja so ganz anders inhaltlich gestrickt, wie das, was man mit Plätzchenduft und Tannengrün und Kerzenschein vermutet. Wir werden nicht eingestimmt auf eine besonders feierliche Weihnachtsstimmung, sondern wir werden ermahnt, innezuhalten, um nachzudenken über das, was wirklich Sache ist. Wie war das vor 2500 Jahren? Bis zu diesem Augenblick war das Volk Israel, zumindest die oberen 10.000, weggeführt in die Verbannung. Das babylonische Exil, im ersten Teil des Jesaja angekündigt, mit allen Warnungen, die dazugehört haben, wo Gott gesagt hat, es muss nicht zwangsläufig so kommen, sondern wenn ihr stille würdet, dann würde euch geholfen. Aber das konnte eine Regierung der damaligen Zeit nicht, kann sie auch heute nicht. Und ehrlich gesagt, will sie ja auch nicht. Eine Regierung, die stillhält, die steht sofort am Pranger. In der heutigen Medienlandschaft ohnehin. Aber damals genauso. Ein König musste irgendeine Aktivität zeigen, sonst wird vermutet, er ist entweder krank oder lebt gar nicht mehr. So ging es ja dem nordkoreanischen Regenten, wo es 2 Wochen mal um ihn still geworden ist, haben alle vermutet, dass der vielleicht sogar schon gestorben sei. Ein König muss agieren, er muss regieren. Aber wie hat er es gemacht? Im Grunde genommen war es eine arme und eine hilflose Zeit. Das Volk Israel war wieder zurückgekehrt aus der babylonischen Gefangenschaft und was hat es vorgefunden? Das gleiche Elend wie vorher auch. Ich habe versucht, diesen Text in 3 Schlagworte zu fassen. Das erste, Land ohne Leitung und doch in der Freiheit. Ein zweites, Land ohne Väter, aber nicht ohne den Vater. Und ein drittes, Land im Stillstand. Und doch in Hoffnung. Ein erstes Land ohne Leitung und doch in der Freiheit. Wie gesagt, wenn wir schon ab Kapitel 59 zu lesen beginnen, dann wird uns das ganze Elend dieses Volkes vor Augen geführt. Die Rückkehr aus dem Exil ist etwas harmloser und weniger spektakulär gegangen, wie wir das aus dieser Ankündigung in Jesaja 40 vielleicht auch noch in der Erinnerung haben, wo es heißt, tröstet, tröstet mein Volk, redet freundlich mit Jerusalem. Und dann wird in großen Bildern erzählt, wie Gott das vorhat. Täler sollen aufgefüllt werden, Berge sollen eben werden. Nichts soll die Rückkehr meines Volkes in irgendeiner Weise hindern oder verlangsamen. Wenn Gott führt, wenn Gott regiert, dann geht es Schritt um Schritt. Da gibt es dann kein Halten mehr. Die Rückkehr ist jetzt nicht ganz so spektakulär, wie wir daraus vielleicht dann auch fantasieren und uns das vorstellen und erwarten, dass da Autobahnen gebaut wurden und so weiter. Das ist alles nicht passiert. Und doch war das Volk endlich wieder zurück in der Heimat. Was geblieben ist, das alte Elend, die alte Armut, die alte Unterdrückung durch die Oberschicht, die es sich hat gut gehen lassen auf Kosten der Allgemeinheit. Unter Leitung verstanden die Menschen damals und auch der Prophet Jesaja und auch Gott etwas anderes. Nicht, dass ein König in seine eigene Tasche wirtschaftet, nicht, dass er es sich gut gehen lässt, nicht, dass seine Bürger dafür arbeiten müssen, dass es im Königshaus in Saus und Braus weitergehen kann, sondern dass Menschen geführt und geleitet werden. Der Prophet Jesaja war nicht der Einzige, der den Finger in diese Wunde gelegt hat. Auch Haggai, dieser kleine Prophet, hat sich beklagt und gleich im ersten Kapitel redet er davon, dass es damals Menschen gab, die angesichts der Not des Volkes ihre Häuser vertäfelt haben. Das war damals ein Zeichen des Reichtums, wenn man nicht nur verputzt hat, mit der Hand den Putz draufgestrichen, vielleicht noch Farbe drauf, sondern wenn man das Haus entweder innen oder außen noch vertäfelt, das heißt mit Holztafeln verziert hat. Das konnten sich nur Leute leisten, die Geld hatten. Und da das Geld in jedem Land endlich ist, muss es von einer Tasche in die andere Tasche kommen und in aller Regel aus den Taschen der Armen in die Taschen der Reichen. Und doch spürten die Menschen auch die Freiheit. Sie konnten sich im Land wieder frei bewegen. Sie waren nicht darauf angewiesen, dass ihnen irgendein Herrscher und seine Soldaten gnädig waren und den Weg frei gemacht haben, sondern sie konnten in Freiheit leben, sie konnten in Freiheit reden, sie konnten auch in Freiheit handeln im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Ein Land ohne Leitung und doch in der Freiheit. Ein zweites, ein Land ohne Väter, aber nicht ohne den Vater. Jesaja ist an dieser Stelle ganz nüchtern. In diesen Worten, über die man nachdenken muss, drückt er sich aus: Abraham weiß nichts von uns und Israel kennt uns nicht. Dass Abraham nichts von uns weiß, das können wir ja noch nachspüren, denn Abraham ist viele Jahrhunderte vorher gestorben. Natürlich kannte er die Generationen, die später kamen, nicht mehr. Aber hier geht es noch um etwas anderes, dass Abraham in seiner Zukunftsvision ja auch nur das erkennen konnte, was Gott ihm geoffenbart hat. Nämlich, dass aus ihm ein großes Volk werden wird und dass dieses Volk in den Grenzen des Landes Israel leben darf. Und die Grenzen waren damals übrigens viel, viel weiter, als wir das heute kennen. Da gehörten damals Teile des Südlibanon, große Teile des heutigen Syrien und auch Jordanien gehörten dazu. Nur ein Streifen hat nie zu Israel gehört, der sogenannte Gaza-Streifen. Das war in früheren Jahren Philisterland. Aber alles andere, bis hinunter an das Rote Meer, das hat alles zu Israel gehört. Das ist alles das verheißene Land, von dem heute politisch gesehen nur ein Rumpfstück übrig ist. Und wir werden es vielleicht noch erleben, ich weiß es nicht, wie diese Grenzen dann von Gott auch wieder erweitert werden. Vielleicht geht es auch ganz anders. Ich bin an dieser Stelle offen und gespannt, wie Gott das führen wird. Abraham weiß nichts von uns. Ja, und Israel kennt uns nicht. Wer 40 Jahre weg ist, da verändert sich viel. Wir haben das erlebt. Meine Frau kommt aus Rothfelden und wir waren 40 Jahre lang im Pfarrdienst der Evangelischen Landeskirche in Württemberg unterwegs, vom Unterland am Heuchelberg über die Schwäbische Alb und den Filtern bis hin wieder zurück zum Schwarzwald im Innstal und kamen dann nach 40 Jahren wieder in das Land der Väter nach Rothfelden zurück. Und meine Frau sagt, ja, die Alten leben nicht mehr. Da weiß man dann manchmal auch einen Namen nicht. Und die Jungen kennen wir gar nicht. Die Kinder und die Enkel von den Menschen, die wir vor 40 Jahren kennengelernt haben. Israel kennt uns nicht. Ein Land ohne Väter. Aber nicht ohne den Vater. Und von dem redet das Volk. Und Jesaja bringt es hier in diesem Gebet, in diesem Bittruf zum Ausdruck: Bist du doch unser Vater? Er redet Gott ganz direkt an. Du bist doch unser Vater. Noch einmal wird es wiederholt: Du, Herr, bist unser Vater. Und da spricht Jesaja den Namen Gottes aus: Jahwe. Diese vier Buchstaben, die man auf ganz verschiedene Art und Weise übersetzen kann. Ich war, der ich war, ich werde sein, der ich sein werde, ich bin, der ich bin. In allen Variationen ist diese Übersetzung richtig. Und der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber hat es dann auf den Punkt gebracht, indem er diesen Namen Gottes so interpretiert hat: Ich bin für dich da. Du, Jahwe, du, Herr, bist unser Vater und du bist als Vater für uns da. Im Epheserbrief schreibt Paulus davon, dass von diesem himmlischen Vater eigentlich unsere ganzen Väterbilder abgeleitet werden sollen. Wer einen menschlichen Vater in seiner Jugend erlebt hat, der nicht diese göttlich-väterlichen Züge gehabt hat, sondern vielleicht von einer ganz anderen Sorte, entweder, dass er in seinem Wesen etwas rauer und härter und aufbrausender war oder vielleicht Gott überhaupt nicht gekannt hat, der weiß, dass es in diesen Vaterbildern oft auch Zerrbilder gibt. Ganz anders, als es Gott gemeint hat. Und bedauerlicherweise, wenn Kinder so etwas erleben, dann machen sie bis ins Erwachsenenalter hinein diesen Umkehrschluss, dass sie aus diesen menschlichen Vatererfahrungen dann auch die Vatererfahrungen mit Gott ableiten und sich von Gott fernhalten, weil sie in ihm nur den Herrscher und nicht den liebenden Vater sehen können. Und wohl dem, dem dieses falsche Vaterbild dann auch geändert werden konnte, wo Gott ins Leben treten konnte und zeigen konnte: Ich bin tatsächlich dieser liebende und barmherzige Vater. Der Vater, der sich darin zeigt, dass er die Schuld und Missetat der Menschen nicht nachträgt, sondern dass er vergibt und dass er in der Vergebung die Sünde aus der Welt schafft. Dass er selber nimmermehr an diese Schuld und Sünde gedenkt und auch uns aufmerksam macht, dass auch wir nicht mehr an Schuld und Sünde gedenken sollen, wenn sie vergeben ist. Vergeben heißt, es ist vorbei. Gott redet darüber nie mehr, nicht mal im jüngsten Gericht. So will er sein Vater sein, zeigen, dass er ganz auf der Seite der Menschen steht. Jesaja hat es erkannt und er macht es an einem Beispiel deutlich, das schon bei Hiob auftaucht. Unser Erlöser, das ist doch von alters her dein Name. Viele von Ihnen kennen vielleicht das Oratorium Der Messias von Georg Friedrich Händel. Das gibt es zum Beginn des dritten Teiles, eine wunderschöne Arie, wo es heißt: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das hat Hiob gesagt in seiner allergrößten Not. Dort, wo er noch überhaupt keine Perspektive gehabt hat, wo er noch gar nicht wusste, wie es denn sein wird, ob er in dieser Not, in diesem Elend bleiben wird, dass ihm alles genommen ist und er auch für seine Familie keine Zukunftsperspektive sieht. Dort sagt er: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Unser Erlöser, das ist doch von alters her dein Name. Und dann dieses Erkennen, dass trotz aller selbstverursachter Schuld Gott derjenige ist, der Menschen auch durch diese Zeiten führt. Warum lässt du uns, Herr, abirren von deinen Wegen und unser Herz verstocken, dass wir dich nicht fürchten? Auch in dieser Abkehr hat Gott seine Hand im Spiel. Strafe heißt bei uns immer aktives Eingreifen. Wenn man Kinder straft, wenn man sie aus der Gemeinschaft herausnimmt und sagt: Jetzt gehst du in dein Zimmer oder stellst dich in die Ecke oder sonst irgendetwas. Das ist ein aktives Eingreifen. Bei Gott sieht dieses aktive Eingreifen ganz anders aus. Er zieht sich zurück. So wie es Paulus im Römerbrief schreibt, im ersten Kapitel: Er hat sie dahin gegeben. Das heißt, er hat seine führende und bewahrende Hand abgezogen und überlässt die Menschen ihrem eigenen Willen. Und was dabei rauskommt, das können Eltern sehen, wenn sie Kindern ihren eigenen Willen tun lassen. Am Schluss stehen Tränen und Scherben und das Unglück ist noch größer. Manchmal muss man Kinder auch in der schwierigen Zeit an der Hand nehmen und sie nicht loslassen, um sie zu schützen, auch vor sich selbst zu schützen. So ist Gott unser Vater, dass er uns auch in dem Abirren von seinem Weg immer noch festhält, um uns zu schützen vor uns selber. Wir sind solche geworden, über die du niemals herrschtest, wie Leute, über die dein Name nie genannt wurde. Das Gegenteil war ja der Fall. Gott hat ja geherrscht über das Volk Israel, hat es geführt, befreit aus Ägypten, hat es hineingeführt in das sogenannte gelobte Land, ins heilige Land und hat es dort versorgt mit allem, was nötig war, sodass die Kundschafter gesagt haben: Es ist ein Land, in dem Milch und Honig fließt. So ist ein Vater, der für seine Kinder da ist. Wenn es auch ein Land war ohne Väter, aber es war nicht das Land ohne den Vater. Er hat die große Not des Volkes immer im Blick gehabt. Und jetzt halten wir einen Augenblick mit dem Hören still und singen aus dem begonnenen Lied Nummer 5 die Strophen 5 bis 7. O klare Sonne, du schöner Stern. Die beiden ersten Gedanken waren Land ohne Leitung, doch in der Freiheit. Der zweite Gedanke, Land ohne Väter, aber nicht ohne den Vater. Und ein dritter Gedanke, Land im Stillstand und doch in der Hoffnung. Ich lese noch einmal den Abschnitt von Vers 19 bis zum Schluss. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir zerflüssen, wie Feuer Reisig entzündet und wie Feuer Wasser sieden macht, dass dein Name kund würde unter deinen Feinden und die Völker vor dir zittern müssten, wenn du Furchtbares tust, das wir nicht erwarten. Und führest herab, dass die Berge vor dir zerflüssen und das, was man von alters her nicht vernommen hat. Kein Ohr hat gehört, kein Auge hat gesehen, einen Gott außer dir, der so wohl tut an denen, die auf ihn harren. Land im Stillstand und doch in der Hoffnung. Wenn man aus einer Katastrophe zurückkommt ins sogenannte normale Leben, dann wünscht man, dass es nun losgeht, dass wieder aufgebaut wird, dass es eine Perspektive gibt, dass Menschen mit auf den Weg genommen werden, egal wie er aussieht, dass man sie begeistert für das Neue, das jetzt vor ihnen liegt. Aber wenn es da gar keine Perspektive gibt, wenn da gar niemand ist, der nicht nur Ideen hat, sondern ja auch keine Frage, wo will ich denn eigentlich hin? Es ist ja in unserer Gesellschaft modern geworden, bei solchen Diskussionen der Zukunftsentwicklung zu fragen, wo stehen wir beispielsweise im Jahr 2030? Das sind jetzt noch stark 8 Jahre, da könnte man sagen, das könnte man vielleicht überblicken, obwohl die Ereignisse der letzten Monate gezeigt haben, dass wir gar nichts überblicken, sondern dass wir von jetzigen Augenblick leben. Ganz anders bei Gott. Der Prophet weiß, wenn Gott kommt, wenn sich Gott zeigt, wenn sich Gott offenbart, dann kommt etwas in Bewegung. Da bleibt es nicht beim Stillstand, da gerät alles in Bewegung. Feuer, das um sich greift und verzehrt, was sich ihm in den Weg stellt. Aber zugleich auch das Feuer, das wärmt, umso mehr wärmt, je heftiger es lodern kann oder lodern darf oder wie auch immer. Wasser, das zum Sieden gebracht wird. Zum Waschen, zur Nahrung, zu allem Möglichen. Die Verkündigung des Wortes Gottes. Dass das Wort Gottes durch die Lande läuft. Dass es nicht in einem kleinen Zirkel bleiben würde. Stellen Sie sich vor, die Eidlinger Schwestern würden sich verhalten, so wie es im katholischen Bereich die Nonnen tun, dass sie unter sich sind im Kloster, vielleicht einzelnen Menschen mal einen Einblick gewähren in das Klosterleben, aber ansonsten lieber unter sich bleiben. Die Mönche haben das übrigens genauso. Wenn die Eidlinger Schwestern das auch machen würden, säßen wir nicht hier. Wir könnten nicht die Schönheit dieses Hauses und der Umgebung genießen. Wir würden nicht so wunderbar versorgt werden wie in diesem Haus. Wir hätten keine geistliche Gemeinschaft. Wir könnten keine Bibelarbeiten machen. Das alles würde nicht stattfinden. Und die Eidlinger Schwestern haben ihre Häuser geöffnet, weil sie sagen, das Wort Gottes muss unter die Leute. Und es läuft. Und läuft bis heute. Auch wenn wir den Eindruck haben, es wird mehr und mehr zurückgedrängt in unserer Gesellschaft, weil irgendjemand mal auf den Gedanken gekommen ist, Religion ist Privatsache. Und er hat da so laut herumgeschrien, bis es mittlerweile der größte Teil der Bevölkerung glaubt. Und leider auch die Christen selber glauben. Und dann lieber den Mund halten, als ihn aufzumachen, um eben dieses hoffnungsvolle und heilvolle Wort Gottes unter die Leute zu bringen. Wo Gott kommt, da gerät es in Bewegung, da kann es überhaupt keinen Stillstand geben. Zumindest nicht so, wie es das Volk Israel damals erlebt hat. dass, wie gesagt, die politisch Führenden und wahrscheinlich auch die geistlich Führenden zum Stillstand gekommen sind, dass diesbezüglich nicht mehr viel gelaufen ist. Und man muss zugutehalten, der Tempel war eingerissen. Der musste erst wieder aufgebaut werden. Die Stadtmauern waren eingerissen. Lesen Sie mal dieses bewegende Buch Nehemia, wo das alles beschrieben wird, was geschehen ist, als Nehemia, als der Hoffnungsträger wieder nach Jerusalem zurückgekommen ist mit Baumaterial. Und dann ging es los, dann haben sie gearbeitet und nach 77 Tagen war die Mauer fertig. Was für ein Triumph, was für eine Freude. Da ist Aufbau geleistet worden, da ging es vorwärts. Da gab es keinen Stillstand mehr. Und das haben die Menschen erwartet. Aber noch war es nicht so weit. Noch war eben dieser Stillstand, weil niemand da war, der dieses Hoffnungsvolle nach vorne gebracht hat. Und doch hat dieses Wort auch eine doppelte Bedeutung. Ein Land, das vor Gott stillsteht, wird von ihm zubereitet zum nächsten Aufbruch. Da braucht es keine eigenen Aktivitäten. Da müssen wir als Gemeinde und als Gemeinschaft nicht zeigen, dass wir als Christen lebendig sind und alle möglichen Kreise betreiben, oftmals parallel nebeneinander her, wo man sagen muss, das könnte man auch bündeln, um die Mitarbeiter zu entlasten oder an anderer Stelle, wo sie gebraucht werden, einzusetzen. Viele Kirchengemeinden, auch junge Gemeinden, auch freie Gemeinden, auch landeskirchliche Gemeinschaften stehen immer vor der Frage, müssten wir noch mehr tun, könnten wir noch diesen und jenen Kreis anbieten, wo sind noch Lücken? Und manchmal sagt Gott, jetzt haltet doch mal die Füße still, dass ihr merkt und dass ihr erkennt, was jetzt wirklich dran ist. Ist nicht diese Adventszeit jetzt so eine Zeit, wo wir mal die Füße stillhalten und nicht in diesen allgemeinen Vorweihnachtsstress uns hineinziehen lassen, was man noch alles an Geschenken kaufen muss, wo man noch Plätzchen backen muss und dann wird im Fernsehen gezeigt, dass eine Frau wie viel, 60, 70 verschiedene Plätzchensorten backt und das ist dann die Sensation und alle meinen, wenn ich jetzt weniger als zwei Sorten backe, dann habe ich Erklärungsnot. Ja, also das kann es doch nicht sein. Also Füße stillhalten. Wir brauchen das alles nicht. Wir verzetteln uns und vor allem wir bringen uns um das Wesentliche, um die Vorbereitung auf den Geburtstag unseres Herrn Jesus Christus. Land im Stillstand vor Gott. Was für ein Segen. Und doch in Hoffnung. Die Älteren unter Ihnen kennen diesen Begriff noch, da ist jemand in guter Hoffnung. Was ist da los? Da ist ein Baby unterwegs. Da kommt doch keiner auf den Gedanken, dass in diesem immer größer werdenden Bauch vielleicht nur Wasser drin sein könnte oder Luft oder sonst irgendwas, sondern jeder weiß, da ist ein Baby drin. Warum redet man dann von Hoffnung? Ja, ganz einfach. Hoffnung, biblisch gesehen, ist nichts Unsicheres und Ungewisses, sondern etwas höchst Gewisses. Und jeder weiß, das Baby ist da. Ich kann es nur noch nicht sehen. Und deshalb Hoffnung. Biblische Hoffnung heißt, es ist da, wir können es nur noch nicht sehen. Das Reich Gottes ist unter uns angebrochen, wir können es nur an vielen Stellen noch nicht sehen. Aber dort, wo wir sehen, da dürfen wir mit einstimmen in diese Freude und in diesen Jubel, dass Gott in die Welt gekommen ist und dass er etwas ins Werk gesetzt hat, was vorher kein Ohr gehört hat, kein Auge gesehen hat. Aber dass Gott offenbart hat und das heißt den Zugang zum Erkennen, zum Sehen, zum Erleben denen geöffnet hat, die auf ihn harren. Die dranbleiben, die es sich erlauben, mal die Füße vor Gott stillzuhalten und anzubeten und zu fragen, Herr, was ist jetzt dran? Wie sieht meine ganz persönliche Vorbereitungszeit auf diesen Geburtstag von Jesus aus? Meine persönliche Vorbereitung auf den Tag heute, rein körperlich gesehen, hat so ausgesehen, dass ich die Kleidung, die ich gestern getragen habe, bei Reparaturarbeiten im Haus unseres Sohnes, dass ich die abgelegt habe, die schmutzigen Kleider des Alltags ablegen. Und dann bin ich unter die Dusche und habe den Restschmutz von der Haut runtergewaschen. Den Restschmutz vom Herzen, den muss Jesus abwaschen. Da hilft Bürste und Seife nichts, aber Vergebung hilft. Und dann zieht man die neuen Kleider an, die Festtagskleider, die Kleider des Heils, die Kleider der Freude. Und das soll die Adventszeit sein. Nachzudenken, was sind meine alten Kleider? Nachzudenken, wie werde ich den Schmutz, den ich im täglichen Leben einfach zwangsläufig auf mich lade, geht gar nicht anders. So sehr wir das anders hätten, aber es geht nicht anders. Wir werden immer wieder schuldig vor Mitmenschen und vor Gott, dass wir es uns vergeben lassen, dass wir den Mut haben, um Vergebung zu bitten und dass wir dann von Gott die Kleider des Heils angezogen bekommen. Und dann Weihnachten feiern, den Geburtstag unseres Herrn Jesus Christus. Dazu segne uns Gott. Amen. Sieh, dein König kommt zu dir. Im Roten Buch unter der Nummer 403 finden wir dieses Lied. Es hat in unserem Gesangbuch keine Melodie, die wir jetzt sehen könnten, aber die Melodie ist Ihnen in jedem Fall bekannt, sodass wir es gut mitsingen können. Denn meinen Jesum lasse ich nicht, ist die Melodie. Und wir singen von diesem Lied die Strophen 1 bis 3. Beten. Herr Jesus Christus, hab Dank für dein Kommen in diese Welt. Hab Dank, dass die Verheißungen des alten Bundes in dir wahr geworden sind. Und du kommst auch noch heute. Du kommst, wie du damals gekommen bist, als Mensch. Und du kommst, wie du wiederkommen wirst, zu deinem letzten Advent am Ende der Zeiten, als der Herr der Welten. Wir gehen deinem großen Advent entgegen und wir danken dir, dass du am Ende siegst und dass du das letzte Wort behältst. Hilf uns, dass wir warten können und dass wir dabei wach sind im Denken an deinen großen Tat und lehre uns achten auf die Zeichen der Zeit, damit wir tun, was zu unserem Heil und zum Heil unserer Mitmenschen dient. Hilf uns, die Verführung der falschen Propheten zu erkennen und ihr zu widerstehen. Hilf uns, die Angst, die wir in der Welt haben, aus deiner Kraft zu überwinden. Und hilf uns, festzuhalten an der Hoffnung deines Volkes, das deine gute Botschaft in die Völker trägt und auf dein Kommen wartet. Bleibe du, Herr, bei uns, solange es heute heißt. Sei bei deiner Gemeinde, auch in diesem neuen Kirchenjahr. Sei du unter uns mit deiner Gegenwart in unseren Gottesdiensten, in den Bibelstunden, in der Kinderkirche, im Konfirmandenunterricht, in den Kreisen der Erwachsenen und der Jugend. Und Herr, wir bitten dich besonders für unsere bedrängten Schwestern und Brüder in aller Welt. Zünde du ihnen ein Licht an im Dunkel dieser Heimsuchung. Wir alle warten auf dein Heil. Und wir bitten dich um deine Nähe und wir hoffen auf deinen Sieg. Und wir vertrauen darauf, dass wir einmal vor dir stehen werden, um in der großen Gemeinde dich zu loben. Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Amen. Wir beten mit den Worten, die uns Jesus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir nehmen noch einmal unser grünes Liederbuch zur Hand. Unter der Nummer 137 kommt das Lied »Wie soll ich dich empfangen?« 137 und wir singen die Strophen 1 und 4 bis 6. 137, die Strophen 1 und 4 bis 6.
Thank you.
Jetzt möchte ich Ihnen noch drei Dinge bekannt geben. Das eine ist ganz wichtig, nächsten Sonntag, am 3. Advent, findet auf der Tannenhöhe kein Gottesdienst statt. Dafür dann aber wieder am 4. Advent. Und dazu laden wir Sie auch jetzt schon sehr herzlich ein. Sie können sich dazu anmelden, das wäre uns wichtig. Vielen Dank. Dann haben Sie ja draußen den Tisch sicher entdeckt, mit den Tannenbäumen, da die Plakate und so. Manche von Ihnen wissen ja da schon Bescheid. Und für die, die damit noch nichts anfangen können, die kurze Erklärung. Das Missionswerk Bibelliga hat zwei Anliegen. Zum einen die Bibel zu den Menschen zu bewegen und zum zweiten die Menschen zu der Bibel hinzubewegen. Sie bietet jedes Jahr um die Weihnachtszeit eine Aktion an, die sie Aktion Bibelstern nennt. Da nehmen sie jedes Jahr ein Land besonders in den Fokus, wird es sie Bibeln drucken und auch Schulungsmaterial. Sie bilden in Gemeinden dann Kleingruppenleiter aus, die Bibel- und Schulungsmaterial mit in Dörfer nehmen und dort versuchen, Bibelgruppen zu bilden, um dort die Menschen wieder im Wort Gottes zu unterrichten. Jeder Teilnehmer erhält dann eine Bibel plus Schulungsmaterial. Und da bilden sie dann wieder Kleingruppenleiter aus, die dann wieder ihrerseits in andere Dörfer gehen. Also es ist wie ein Schneeballsystem. Dieses Jahr haben sie das Land Sambia in den Fokus genommen. Und wenn Sie das gerne möchten, können Sie also für die Sambia Bibeln sponsern. Sie erhalten, also für eine Bibel bezahlen Sie 7 Euro. Und da ist auch Schulungsmaterial dabei. Und dann bekommen Sie symbolisch von uns einen kleinen Klebestern, den Sie dann an das Plakat hängen können. Da können Sie auch schon staunen, wie viel Bibeln wir seit dem letzten Sonntag schon also sozusagen gesponsert haben mit ihrer Hilfe. Draußen wird dann Schwester Doris stehen und dann könnten Sie da also sozusagen Bibeln kaufen, und um sie dann zu sponsern. Und dann laden wir Sie noch ein zu unserem Jahrestreffen am 6. Januar. Das findet ja eigentlich jedes Jahr in der Liederhalle statt. Dieses Jahr allerdings nicht, Corona sei es geschuldet. Es findet jetzt in der Kongresshalle in Böblingen statt und wird aber live übertragen an verschiedene Orte, unter anderem hier auch zu uns auf der Tannenhöhe. Wenn Sie daran gerne teilnehmen möchten, sind Sie herzlich eingeladen. Es beginnt um 9.30 Uhr. Und da wäre es natürlich auch wieder wichtig, dass Sie sich dazu anmelden an der Rezeption. Also 6. Januar 2022 um 9.30 Uhr, herzliche Einladung hier zum Livestream unseres Freundestreffen. Am Eingang könnten Sie nachher auch noch diese Einladungen mitnehmen, wenn Sie das gerne möchten. Dann spricht jetzt Herr Pfarrer Manz uns noch den Segen zu.
Ja, geht hin im Frieden in diesen zweiten Advent und geht unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Auch ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.